Irgendwann ist immer das erste Mal. Vielleicht ist es so ein bisschen das erste Mal, dass wir jetzt hier zu zweit vorne stehen. Weiß nicht, was ihr denkt so über euer erstes Mal. Also ich meine, ich denke da so an meinen ersten Schultag, an die erste Freundin, das erste Auto, der erste Blick, der erste Kuss, der erste Flug, der erste Job, das erste Gebet und die ganzen anderen ersten Male. Und heute ist das erste Mal, dass Birgit und ich hier vorne stehen und gemeinsam predigen. Also zumindest auf so richtige Weise. Wir hatten, so dass das eigentliche erste Mal war vor 14 Jahren, als ich das erste Mal hier in der Gemeinde gepredigt hatte. Damals bin ich aus Toronto wiedergekommen und Birgit hatte gefragt, magst du nicht ein bisschen erzählen? Und dann im Gespräch kam raus, dass es irgendwie mehr war, was ich gerne erzählen wollte oder auch konnte. Und dann meinte Birgit, magst du nicht eine halbe Predigt machen? Und ich mache danach auch noch mal eine halbe Predigt.
Daran erinnere ich mich jetzt gar nicht. Aber für dich war es das erste Mal.
Genau. Wobei meine allererste Predigt war auf Englisch in Texas.
Wow.
Genau, das war noch eine größere Herausforderung. Und heute stehen wir zum ersten Mal jetzt hier vorne gemeinsam. Und wir möchten über den Jahresschwerpunkt sprechen, über das, was uns im Leitungsteam bewegt für dieses Jahr. Und da haben wir gedacht, was wird sich mehr anbieten, als wenn wir die Predigt einfach zusammenhalten.
Genau.
Dieses Jahr bewegt uns im Leitungsteam vor allem so eine Frage. Also wir haben jetzt nicht einen Satz oder ein Wort, aber irgendwie umschreiben wir das mit einer Frage. Und zwar, was wäre, wenn Gott da ist und alle bekommen es mit? Ja, was wäre dann, wenn Gott da ist und es bekommen alle mit? Also bei dieser Frage denke ich zum einen an meine Familie, an meine Freunde und Bekannte. Einige von ihnen kennen Gott, haben einen persönlichen Draht zu ihm, andere können mit Gott nicht viel anfangen. Ich denke aber auch an die Menschen, denen ich täglich begegne oder fast täglich, wenn ich irgendwo unterwegs bin, die Bedienung beim Bäcker, die Kassiererin beim Aldi, an der Tankstelle, wo auch immer ich mich bewege, sind Menschen, denen ich begegne.
Und ich denke an meine Nachbarn, ich denke an meinen Vater, ich denke an meine Kollegen im Reitstall. Wäre doch schön, wenn sie mitbekommen würden, dass Gott lebt, dass Gott lebendig ist. Vielleicht wären sie erstaunt, verwundert, denn sie rechnen nicht damit. Vielleicht denkt ihr auch an jemand Bestimmtes. Vielleicht denkt ihr auch, ja, wäre schön, wenn ich es mitkriegen würde. Selber. Ich habe es lange nicht mehr mitbekommen.
Und bei dieser Frage kommen mir direkt auch zwei weitere Fragen. Woran mache ich eigentlich fest, dass Gott da ist? Und wie können die Menschen in meinem Umfeld das auch mitbekommen, wenn ich Gott empfinde, dass er da ist?
Bei mir war es so, dass ich plötzlich Sinn empfand. Dass ich plötzlich wusste, er ist da. Das war mir vorher nicht so klar. Ich habe an ein höheres Wesen geglaubt, aber dass ich mit diesem Gott Beziehung haben könnte oder dass ich wusste, er ist da, das habe ich am 22. September 1971 erfahren. Nachdem ich bei einer Jugendevangelisation war und dort zum Schluss jemand fragte, ja, wie ist es denn, wenn ich jetzt Christ werden will, was mache ich denn dann? Und dann sagte dieser Referent, ein junger Prediger, ja, er hat es damals so gemacht, er hätte sich vor sein Bett gekniet und gesagt, Gott, wenn es dich gibt, Jesus, wenn es dich gibt, dann soll dir mein Leben gehören. Amen. Und dann bin ich nach Hause und ich habe es dann genauso gemacht. Ein bisschen naiv, ja, aber es war okay. Ich wusste am nächsten Tag, ich wusste, dass ich wusste, dass ich wusste. Und dann hat ein neues Leben begonnen. Und es war ein ziemlicher Kontrast zu dem vorher. Mein Leben bekam Tiefe, ich lernte Vergebung kennen, ich hatte geistliche Geschwister, mit denen mich mehr verband als mit meinen Verwandten. Ich konnte Gott einbeziehen in alle meine Lebensfragen und das waren mit 17 Jahren viele.
Ja, wir können auch mal drüber nachdenken, wie war das eigentlich, als ich mein erstes Mal mit Gott so erlebt habe, dass ich dachte, ja, er ist da. Ich weiß nicht, was ihr jetzt spontan in euren Gedanken habt. Vielleicht ist es erst kurz her, dass ihr Gott kennengelernt habt. Vielleicht ist es schon so eine gefühlte Ewigkeit her, dass ihr das erste Mal mit Gott in Kontakt gekommen seid. Vielleicht seid ihr auch noch hier und sagt, ich wünsche mir eigentlich noch mit Gott in Kontakt zu kommen. Ich kenne ihn noch gar nicht so richtig. Mich würde es interessieren, vielleicht sind hier 3, 4 Leute da, die spontan sagen würden, ja, so war das, als ich Gott kennengelernt habe. Ja, klar, ich komme gerne rum.
Ich habe Jesus mein Leben gegeben auf einer Tagung vom Marburger Kreis in Österreich am Wolfgangsee. Ich bin bei der ältesten Frau auf der Tagung gewesen, die war Mitte 80, ich war mit die Jüngste. Und ich bin mit zu ihr ins Zimmer, habe Jesus mein Leben gegeben, habe gebetet mit der Frau, habe alles bekommen, was man dann so kriegt, und gebetet ist für mich worden. Und dann bin ich da rausgegangen und das war in einem Wald, Fichte hoch. Abends, dunkel, September. Und ich, könnt ihr euch vorstellen, dass, wenn man nach oben guckt, ganz viele Bäume, nur ein ganz kleines Stück Himmel da ist.
Ich bin mal der Baum.
Bitte. Und ich gehe da raus und denke, Mensch, was habe ich denn jetzt gemacht? Also auch wirklich in dieser Haltung und in diesem, was war das jetzt? Was habe ich denn jetzt gemacht? Mensch, Jesus, wenn das jetzt richtig war, musst du mir ein Zeichen geben. Und in dem Moment, wo ich so nach oben gucke, fliegt da eine Sternschnuppe rüber.
Ja, also ich wusste nichts davon, aber mein Mann und meine Schwiegermutter hatten einen Kreis gefunden, wo sie schon gebetet haben. Und ich hatte von nichts eine Ahnung. Ich wusste nur, die gehen immer irgendwo hin. Und eines Nachts wachte ich auf und ich wusste, ich muss sterben. Ich wusste auf einmal, ich muss sterben. Ich habe meinen Mann geweckt und dann hat er gesagt, ich weiß, was das ist. Geh aus dem Bett raus, geh auf die Knie. Und ich dachte, okay. Wenn ich jetzt sterben muss, dann gehe ich auf jeden Fall wenigstens noch auf die Knie. Und dann sagte er, Vater unser, bitte das Vater unser. Ich kriegte das Vater unser nicht über die Lippen. Und ich dachte, okay, das schaffe ich nicht. Und dann habe ich angefangen, das Glaubensbekenntnis zu sprechen. Und ich kriegte das wahrhaftig zusammen. Ich habe das gesprochen und dann habe ich mich ins Bett gelegt und bin sofort wieder eingeschlafen. Und am nächsten Morgen hat der Peter mich dann, hat gesagt, so, wir brauchen jetzt Hilfe von außen und wir gehen zu Eva und Gerhard Bethke und jetzt fängt das mit dir wohl auch an. Und ich habe mich die ganze Zeit schon vorher immer gewundert. Ich habe gedacht, der Peter wird krank, weil der immer mit einer Bibel rumlief damals. Der war schon weiter als ich. Also das war der Anfang. Also es war echt spannend. Ist immer noch spannend.
Das war bei mir ungefähr im Februar 2002. Ich hatte irgendwie schon gebetet, aber war noch nicht so richtig mit Gott verbunden und hatte dann irgendwie gefragt, wie war das wohl, Jesus, als du damals auf der Erde warst? Und dann habe ich wie so einen inneren Film gesehen. Da saß ich auf der Erde zwischen anderen Menschen und vor mir an den Fels gelehnt so jemand, ja, der aussah wie Jesus mit dem langen Gewand und langen Haaren, wie man sich halt vorstellt. Und dann streckte er die Hand in meine Richtung und sagte, komm. Und dann habe ich gedacht, ach, hier sind so viele Leute, ist irgendjemand anders gemeint. Und kein Mensch rührte sich. Die haben das offenbar gar nicht mitgekriegt. Und dann dachte ich, oh, dann bin ja wohl doch ich gemeint. Und dann bin ich in dieser Vision aufgestanden und habe die Hand genommen. Und das Wort kommen, das ist so dieses Wort für mich heute. Sprich nur ein Wort, dann wird meine Seele gesund.
Super.
Meinen leiblichen Vater kannte ich kaum, der ist im Krieg geblieben und ich suchte immer, ich habe noch nie ein Mikrofon in der Hand gehabt. Also mein leiblicher Vater war im Krieg und ist nicht zurückgekommen und ich suchte immer einen Vater. Und ich habe alle Kinder beobachtet, die einen Vater hatten. Ich wusste ganz genau, was der Vater mit den Kindern gemacht hat. Und kurz vor dem Tod von meinem Mann, war ich in einer Bibelstunde und da wurde gebetet und während des Gebetes, da öffnete sich wie so ein Rollladen vor mir und ich wusste, da ist mein himmlischer Vater. Und seit diesem Tag, das war 1986, gehe ich mit meinem himmlischen Vater und ich danke ihm so sehr dafür, dass ich ihn sehen durfte.
Ja, bei mir ist jetzt auch schon was länger her. Als junger Student, damals Marburger Kreis, sind ja einige hier. Und damals Marburger Kreis war eigentlich nüchtern. Was haben wir gemacht? Die haben die Tagung da gehört. Jetzt musst du hier so einen dicken Zettel machen und aufschreiben, was dir alles leid tut, was du alles schon beichten möchtest und Ähnlichem und so. Also ich erzähle das mal bewusst, damit man sieht, es geht auch ohne Gefühle oder wie auch immer. Und dann bin ich da mit diesem Zettel nachher da zu einem dieser Mitarbeiter gegangen, den ich vorher noch nie, ja, in dem Sinne gar nicht kannte, nur auf der Tagung. Und das war einfach, es war gut. Wir haben das so, diese Beichte, diese Lebensübergabe so richtig und ich bin raus und dachte, okay, schön, jetzt bin ich mal gespannt. Und dann hat sich das einfach so, diese Beziehung erst so nach und nach dann entwickelt. Also es war jetzt nichts mit Himmel auf und keine Ahnung, aber einfach so mit ganz normal sich entwickelt und das, ich wusste einfach, ja, ich bin bei Jesus, es ist in Ordnung.
Ja, ich kenne, oder ich, mit dem Glauben bin ich konfrontiert seit meiner Kindheit oder ganz, also Kleinkind, Sonntagsschule, damals in der Stadtmission in Gelsenkirchen, Jungschar, Jugendgruppe, aber ich konnte mich nie zu irgendwelchen Bibeltexten oder so richtig äußern. Ich hatte gar keine Meinung dazu. Und dann habe ich irgendwie irgendwann mal vom Missions Radiomission gehört. Ich weiß gar nicht, ob es das heute noch gibt. Das kam dann immer so im Viertelstundentakt, schon ganz früh morgens, bin ich dann schon aufgestanden, 4:30 und habe, bevor ich dann zur Fachhochschule ging, schon Missionsrundfunk gehört. Da war auch Missionswerk Werner Heukelbach dabei. Und den habe ich öfter gehört und dann irgendwann wurden dann auch kostenlose Broschüren angeboten. Da war eine dabei, Gott löst deine Probleme. Ja, davon hatte ich auch eine ganze Menge und die habe ich dann bestellt und andere auch. Und über das Lesen dieser Broschüre bin ich zum Glauben gekommen, bin auf die Knie gefallen und habe mein Leben Jesus übergeben. Das habe ich dann auch in der Gemeinde, es war Stadtmission, dann auch als Zeugnis gegeben und ja, und dabei bin ich dann geblieben.
Ein letztes noch.
Okay, also bei mir war es auch 1985 und zwar war ich schon eine Weile in einem Hauskreis und dann waren wir auf so einer Evangelisationsveranstaltung. Und dann, das hat mich aber jetzt nicht sonderlich angesprochen oder so, und dann auf dem Rückweg saß ich im Auto hinten und plötzlich sah ich mein Leben. Also ich sah mein Leben, wie Gott es sah, und ich sah alles, was nicht gut war. Ich sah alle meine Sünden und ich wusste, wenn ich jetzt sterben würde, dann würde ich nicht zu Gott kommen. Und also ich hatte vorhin ja schon den Hintergrund sozusagen mitbekommen. Ich wusste, dass Jesus für mich gestorben ist. Und dann habe ich dann nur geschrien in diesem Auto, also innerlich, Jesus komm, Jesus komm. Und Tränen liefen mir die Wangen runter. Und plötzlich merkte ich, wie zentnerschwere Lasten von meinen Schultern fielen und wie er wirklich da war. So, und das war der Beginn. Und seitdem bin ich mit ihm unterwegs.
Wir heben uns noch ein paar Sachen auf für die nächsten Sonntage und für das ganze Jahr. Ist das okay? Ist das in Ordnung? Ja? Weil wir möchten in diesem Jahr dass ganz viele Menschen diese Erfahrung machen, ihn kennenzulernen und ihm zu begegnen. Und da ist es gut, immer mal wieder zu hören. Das ist super. Also mich ermutigt das total. Ich denke, wow, es ist so unterschiedlich. Es ist so unterschiedlich, wie Gott uns jeweils begegnet ist. Wie ein offener Himmel oder ganz nüchtern, je nachdem, wie wir auch als Persönlichkeiten selber sind. Und Gott geht so auf uns ein und das ist gewaltig. Und wir glauben und hoffen und beten einfach dafür, dass das in diesem Jahr sich ausbreitet. So wie im ersten Kapitel des Johannesevangeliums, da lesen wir ja auch, also wir lesen es überall in der Bibel von diesen Lebensveränderungen, bei diesen ganzen Jüngerberufungen. Und Johannes 1 hat es mir irgendwie angetan, dieses Kapitel. Und da heißt es ja, am Tag darauf stand Johannes wieder dort, Johannes der Täufer. Und zwei Jünger standen mit ihm dort. Als Jesus vorüberging, richtete Johannes seinen Blick auf ihn und sagte, seht, da ist das Lamm Gottes. Und die beiden Jünger hörten, was er sagte und folgten Jesus. Jesus aber wandte sich um und als er sah, dass sie ihm folgten, sagte er zu ihm, was sucht ihr? Sie sagten zu ihm, Rabbi, das heißt übersetzt Meister, wo wohnst du? Und er sagte zu ihnen, kommt und seht. Da kamen sie mit und sahen, wo er wohnte und blieben jenen Tag bei ihm. Es war um die 10. Stunde. Andreas, der Bruder des Simon Petrus, war einer der beiden, die das Wort des Johannes gehört hatten und Jesus gefolgt waren. Dieser traf zuerst seinen Bruder Simon und sagte zu ihm, wir haben den Messias gefunden, das heißt übersetzt Christus. Er führte ihn zu Jesus. Jesus blickte ihn an und sagte, du bist Simon, der Sohn des Johannes, du sollst Kephas heißen. Das bedeutet Petrus, Fels. Am Tag darauf wollte Jesus nach Galiläa aufbrechen. Da traf er Philippus und sagte zu ihm, folge mir nach. Philippus war aus Bethsaida, der Stadt des Andreas und Petrus. Philippus traf Nathanael und sagte ihm, wir haben den gefunden, über den im Gesetz des Mose und auch die Propheten geschrieben haben, Jesus, den Sohn Josefs aus Nazareth. Da sagte Nathanael zu ihm, kommt, kann denn aus Nazareth etwas Gutes kommen? Philippus sagte zu ihm, komm und sieh. Jesus sah Nathanael auf sich zukommen und sagte über ihm, sieh, ein echter Israelit, an dem kein Falsch ist. Nathanael sagte zu ihm, woher kennst du mich? Jesus antwortete ihm, schon bevor ich dich, Philippus, rief, habe ich dich unter dem Feigenbaum gesehen. Nathanael antwortete ihm, Rabbi, du bist der Sohn Gottes, du bist der König aus Israel. Jesus antwortete ihm, du glaubst, weil ich dir sage, dass ich dich unter dem Feigenbaum sah, du wirst noch Größeres als dieses sehen. Und er sprach zu ihm, Amen, Amen, ich sage euch, ihr werdet den Himmel geöffnet und die Engel auf- und niedersteigen sehen über dem Menschensohn. Die haben alle gefunden, völlig unterschiedlich. Zunächst sind ja ein paar Jünger mit Johannes unterwegs, Johannes der Täufer hatte auch Jünger. Er erkennt in dem, den er gerade getauft hat, dass das der ist, wozu er die Menschen vorbereiten soll und sagt seinen Jüngern, ihr müsst ihm folgen. Ihr müsst ihm folgen, nicht mehr mir. Finde ich eine irre Geschichte, denn wer will schon seine eigenen Jünger verlieren? Er hat dann seine Jünger zu Jesus geschickt und hatte dann keine mehr. Und ein Rabbi in Israel hatte Jünger. Also Johannes wusste schon, das ist derjenige. Dann fragt Jesus, was sie suchen. Naja, sie fragen einfach, wo wohnst du? Und er fragt sie nach ihrer Sehnsucht und lädt sie ein, kommt und seht. Und sie erkennen, wir lesen nicht, wie das geschah, aber sie haben ihn erkannt und sie wussten, wer er war. Denn am nächsten Tag oder am Abend noch, ist Andreas gleich zu seinem Bruder Simon gegangen und hat gesagt, du, wir haben den Messias gefunden. Ein Wunder. Es ist einfach so geschehen. Dann trifft Jesus Philippus und Nathanael, Philippus erkennt ihn auch und Philippus geht gleich zu Nathanael und nimmt ihn und schleppt ihn zu Jesus. Das Schöne an dieser Geschichte finde ich auch, dass niemand versucht, den anderen zu überzeugen. Die behämmern sie nicht mit Bibelversen oder mit irgendwelchen Worten, sondern die erzählen einfach von dem, was sie selber erfahren haben. Du, wir haben den gefunden. Und dann sind sie skeptisch und sagen, komm doch einfach mit, überzeug dich selbst. Komm doch einfach mit. Also ich muss dich jetzt nicht überreden, ich will dich nicht überreden, schau einfach.
Das macht das ja für unser Leben auch total einfach, dann eigentlich. Ne? Genau. Wir denken ja oft zu kompliziert, wir müssen die Leute überzeugen, dann hier nochmal und da nochmal. Einfach nur wir selbst sein letztendlich.
Oder manche denken, naja, ich kann das nicht so gut sagen wie der Philipp. Ich kann das nicht so gut erklären. Macht nichts, müssen wir nicht. Oder ich kann nicht predigen. Nein, ist eigentlich besser, ihr macht es dann nicht.
Aber an anderen Stellen. Da, wo ihr seid, mit euren Worten, mit den Menschen um euch herum.
Also Pfarrer sind immer bekannt dafür, dass sie zu viel reden, weil sie so viel predigen. Und dann predigen sie Leute an. Und ich nehme mich da jetzt nicht aus. Und das ist einfach nicht das, was hilft. Das hilft nicht. Weil ich möchte auch nicht angepredigt werden. Also gut, am Sonntag dann gerne, dann komme ich aber bewusst in den Gottesdienst, um eine Predigt zu hören, dann will ich eine hören, aber nicht in meinem Alltag. Da will ich nicht angepredigt werden. Von meiner Nachbarin vielleicht, die irgendwo in eine fromme Gemeinde geht. Aber wenn sie mir erzählt, was sie Tolles gerade mit Gott erlebt hat, dann mag ich das gerne hören. Geht mir auch heute noch so. Ja, also sie bringen einfach nur ihre Leute zu Jesus. Es ist auch immer wieder anders. Es gibt kein Schema. Und bei allen ist deutlich, Gott hat gewirkt. Es waren nicht die Menschen, sondern Gott selbst. Also Gott muss es tun und er tut es. Eine Frage, die uns bewegt im Blick auf dieses Jahr, ist: Wollen wir das eigentlich, dass um uns herum die Menschen mitbekommen, dass Gott da ist? Wollen wir, dass sie ihn kennenlernen? Oder haben wir uns schon so daran gewöhnt, dass sie eben Gott nicht kennen? Ich muss mich das schon fragen, weil ich natürlich über Jahre und Jahrzehnte habe ich mich daran gewöhnt. Der eine glaubt und der andere nicht. Und ich möchte mich da von Gott bewegen lassen, ansprechen lassen, berühren lassen von dem, was er mir selber bedeutet und was er mit meinem Leben getan hat, sodass es mir noch bewusst ist. Auch das vergessen wir ja oft. Also diese Geschichten, die wir gerade gehört haben, die sind ja so im Hinterkopf, die vergessen wir oft. Und ich denke dann noch an die Tagung, die wir hatten mit der Vineyard, die Vineyard-Konferenz, wo es um das gute Leben ging, was Gott uns schenkt. Und ja, ich finde, mein Leben hat durch Jesus Tiefe gewonnen. Es hat Tiefe gewonnen. Jesus hilft mir, versöhnt zu leben. Das Leben mit ihm ist sinnstiftend. Es gibt mir Kraft zum Leben und es wird mir Trost zum Sterben geben. Das weiß ich, aber das ist mir oft nicht so bewusst. Er schenkt Leben in Fülle und ich möchte mir das neu bewusst machen. Und ich möchte, so wie Ruth die letzten Sonntage gesagt hat, Orte der Begegnung mit Gott mitwirken, dass Orte der Begegnung mit Gott entstehen. Und es ist mir bewusst, mein Wohnzimmer ist ein Ort der Begegnung mit Gott. Wenn da jemand reinkommt, dann, ja, Jesus lebt ja in meiner Wohnung. Dann begegnet er Jesus und ich möchte mir das neu bewusst machen. Oder wenn ich zum Bäcker gehe, dass Jesus in mir ist. Und es gibt eine Kommunität, Jesusbruderschaft, kennen auch einige. Die haben ein Morgengebet und das Ende des Morgengebets ist immer: und da, wo wir hingehen, geht Jesus mit. Und es stimmt. Er ist da, wo wir sind. Aber manchmal haben wir ihn sehr versteckt. Auch hinter unseren eigenen Schwächen und Macken, dass da keiner sehen kann, dass da Jesus in uns ist.
Also letztendlich sprichst du von zwei Schritten, die du für dich so gehen möchtest. Das eine ist so dieses Bewusstmachen und das, was Gott für dich getan hat. Und das andere ist, dass du dich danach ausstreckst, in deinem Leben nochmal ja, mehr wie Orte der Begegnung für Gott zu schaffen, für die Menschen um dich herum. Finde ich mega wertvoll. Also in der Predigtvorbereitung dachte ich auch so, wow, dem möchte ich mich anschließen gerne, diesen beiden Sachen. Du hast auch davon gesprochen, dass Menschen um dich herum dann ja auch Gott wahrnehmen. Ich fände es wertvoll, wenn wir das noch ein bisschen greifbarer machen würden. Weil ich glaube, dass es manchmal so wie so eine Formulierung ist, wo das so ein bisschen untergeht, ja, woran machen wir es denn eigentlich fest? So dieses etwas Konkretere. Aber vielleicht auch so einfach, was uns persönlich dabei beschäftigt.
Fang du mal an.
Ich finde, es gibt ja so äußere Sachen und innerliche Sachen. So äußerlich, jemand hat eine Heilung erlebt oder das Leben ist so stark verändert von jemandem, dass er sich ganz anders verhält, dass ich sagen muss, ja, da kann nicht anderes sein, als dass Gott da ist. Aber es gibt eben auch so diese inneren Sachen, wo ich für mich das Gefühl habe oder den Gedanken habe, Gott ist irgendwie da. Das ist irgendwo so eine Wahrnehmung von was Besonderem, so was wie eine heilige Atmosphäre. Und ich finde es immer wieder überwältigend mitzubekommen, was Gott im Leben von anderen Menschen tut. Und deswegen ist mir auch so dieses Erzählen im Gottesdienst von dem, was wir mit Gott erlebt haben, ist mir unglaublich wichtig. Das trägt mich durch die Woche, das bringt mir richtig viel. Das ist wie so ein Einatmen und Ausatmen für mich. Also weil ich das Gefühl habe, auch wenn es nicht mein Leben direkt ist, aber wenn jemand anders Gott begegnet ist, gibt mir das Kraft. Genau, deswegen strecken wir uns auch im Gottesdienst immer wieder danach aus, das wachzuhalten, weil da einfach diese Kraft von ausgeht.
Ich habe mich gefragt, wie ich Gottes Gegenwart erlebe in meinem Alltag, wie ich schon erlebt habe vor längerer Zeit oder auch aktuell. Ich weiß mal eine Situation, ich kam, das war 1981, in Hamburg bin ich in meinen ersten Segnungsgottesdienst gekommen. Ich wusste nicht, was das ist, oder Lobpreisgottesdienst. Und ich kam da rein und die sangen diese Lieder. Also jetzt nicht die neuen, sondern die wir halt am Anfang in den 80er Jahren gesungen haben, diese Lobpreislieder. Und es hat mich so berührt. Es hat mich so berührt. Und ich dachte, Gott ist da. Gott ist da. Oder ich denke an Besuche bei jemand von uns im Krankenhaus. Die Ruth Zau, ich habe das schon öfter erzählt, musste mal, das ist die Mutter von dem Emanuel Zau, der heute auch zu uns gehört. Und die Eltern gehörten eben auch zu unserer Gemeinde. Und die Ruth musste einmal 6 Wochen liegen auf dem Rücken, weil sie die Wirbel, da hatte sie, glaube ich, Metastasen und das wurde da irgendwie operiert und sie musste 6 Wochen liegen. Und ich habe sie besucht und dann sagt sie, lass uns doch Jesus anbeten mit Liedern. Und sie hatte eine wunderschöne Stimme. Und dann haben wir Gott gesungen in diesem Krankenzimmer. Und Gott war da. Und da war so eine übernatürliche Freude in ihr, obwohl es ihr so schlecht ging, schon über Jahre. Und Gottes Gegenwart füllte dieses Krankenzimmer. Und das war so berührend. Und ich bin dann auch noch zur Nachbarin, die hat das ja mitgekriegt und konnte mit der Nachbarin auch beten. Ich habe erst mit der Ruth, haben wir zusammen gebetet und dann mit der Nachbarin. So ganz kürzlich, ich war ja jetzt 2 Wochenenden nicht hier. Letztes Wochenende war ich bei einem Forum für Exerzitienbegleiter in der Nähe von Frankfurt und da waren jetzt viele Menschen, wo wirklich Gottes Gegenwart in ihnen ruhte, natürlich, klar. Und einer ist mir besonders aufgefallen, der war sehr zurückhaltend, Aber dann hat er einen Impuls gegeben, ein kleines Referat. Und dann ist er mir mehr aufgefallen und mir ist aufgefallen, was für einen Frieden und was für eine Ausstrahlung dieser Mensch hatte. Also da war einfach so viel Licht in ihm und durch ihn hindurch. Und das hat mich zutiefst beeindruckt und ich dachte, da ist Gott in ihm. Und ich habe dann hinterher erfahren, und das wusste ich eben nicht, der sah ganz gesund aus, aber er hatte schon als junger Mann eine schwere Krebserkrankung und jetzt hatte er auch eine schwere Erkrankung, wo eigentlich die Leute dachten, er müsste längst im Rollstuhl sitzen. Saß er aber nicht. Aber da war so ein Licht und so eine übernatürliche Freude. Da dachte ich, wow, das ist Gott. Es ist dann wie, wenn man sich dann mit so einem Menschen unterhält, da ist wie Gottes Gegenwart. Eine kleine Geschichte von mir. Ich hatte auf dem Weg zu Adonia einen kleinen Auffahrunfall. Es war sehr dunkel und regnerisch und es war eine Straße gesperrt, da musste ich einen riesen Umweg machen und war ein bisschen spät und dann an einem Kreisel in Alsdorf hat jemand sehr abrupt vor mir gebremst. Wir waren schon angefahren und ich bin dann hinten drauf. Mir ist zwar ein Wort mit SCH entwichen als Spontanreaktion, aber dann konnte ich doch ruhig sein und sehr ruhig an den Rand fahren und fragen, oh, was ist jetzt und gucken wir mal und so. Und natürlich bin ich schuld und tut mir leid und war einfach ruhig und dachte ich auch, ach ja, danke Jesus. Danke Jesus, dass ich mich jetzt auch nicht den ganzen Abend ärgern musste. Und dass jetzt dieses schöne Konzert versaut war. Nein, es war nicht versaut. Ich konnte es genießen und Gott war da und es ist in Ordnung. Und ich konnte dann danken und sagen, ach ja, gut, danke, dass du mir die Finanzen gibst, dass ich das auch zahlen kann. Das ist kein Problem. Und danke, dass, die Autowerkstätten müssen ja auch leben. Ja, wenn wir nie einen Unfall hätten, müssten die ja da darben. Die Lackiererei und weiß ich was. Und dass ich das so sehe. Ist inzwischen bei Knöllchen auch so. Denke, okay, unsere Stadt, unsere Kreise brauchen Geld. Also hier mal wieder 20 Euro. Und da ist nur dumm, dass ich keine Spendenquittung dafür kriege. Aber ich muss mich nicht mehr darüber ärgern. Das ist für mich so ein Zeichen. Aha, okay, Gott, du bist da und breite dich ruhig mehr aus in mir.
So gibt es verschiedene innere und äußere Sachen, wo wir festmachen für uns selber oder auch denken, ja, daran könnten die Menschen um uns herum festmachen, dass Gott da ist. Mir ist noch ein Punkt wichtig, weil gerade bei diesen Sachen, wo ich selber einfach für mich die Gegenwart Gottes empfinde, heißt es nicht, dass das so sichtbar ist für nach außen, für andere. Es ist schwerer für andere, das wahrzunehmen, was ich empfinde, weil ich meine, das ist ja in mir drin. Und da ist mir wichtig, ein ganz alltäglicher Punkt, nämlich die Menschen um mich herum, ihnen Einblick zu geben in mein Leben, teilhaben zu lassen an dem, wie ich lebe. Und ich glaube, dass das ein Punkt ist, den wir oft so ein bisschen vernachlässigen oder verkennen, weil ja, da sind ja Höhen und Tiefen und wenn es uns gut geht, erzählen wir wahrscheinlich, ja, wir sind dankbar für das, was Gott uns schenkt, womit er uns segnet. Und wenn es uns nicht gut geht, ja, vielleicht ziehen wir uns zurück und sagen, ah nee, dann sind wir ja nicht gute Christen oder wie auch immer. Aber ich glaube, gerade mit diesen ganzen Höhen und Tiefen sind wir vielleicht sogar noch mehr ein Spiegel von dem, wer Gott ist und was er tun kann, als wir denken. Ich glaube sogar, es spricht lauter, wie wir leben, als das, was wir sagen. Und warum dann nicht auch die Menschen unsere Tiefen mit reinnehmen, Einblick geben und sagen, hey, da geht's mir einfach gerade kacke. Ist einfach so, muss man nicht um heißen Brei drumherum reden. Aber so und so gehe ich damit um. Ich bringe das vor Gott, auch wenn ich damit ringe, auch wenn ich keine Antwort habe. Und dann denke ich auch an den Slogan von unserer Gemeinde, Gott begegnen, Leben teilen. Und dieser Aspekt Leben teilen bedeutet für mich eben auch diese Höhen und Tiefen, beides. Weil Gott da genauso ist, auch wenn ich ihn nicht fühle, auch wenn ich keine Antwort habe, auch wenn ich mit ihm ringe. Und auch dann ist es etwas, wo ich festmachen kann, Gott ist da. Auf eine ganz andere Art und Weise, aber er ist da. Vielleicht denkt ihr auch an ganz andere Sachen, die es für euch greifbar machen, wo ihr sagt, da mache ich für mich fest, dass Gott da ist. Und das bedeutet für mich, dass andere es mitbekommen können. Ich glaube, das ist auch nur so ein kurzer Einblick in das, was Birgit und ich gerade so in Gedanken bewegen. Aber lass uns das doch jeder für uns so ein bisschen mitnehmen und da nochmal nach Ausschau halten. Woran mache ich es denn eigentlich fest, dass Gott da ist?
Also ich freue mich jetzt richtig auf dieses Jahr. Ich hoffe, es kommt ein bisschen von dieser Freude rüber. Und dann lass uns doch direkt starten.
Ja, das könnte man meinen, ne? Aber es gibt auch Bibelstellen, wo Jesus sozusagen auf die Spaßbremse tritt. Ich habe auch direkt mal was vorbereitet und eine Bibelstelle mitgebracht dazu. Wir lesen in Apostelgeschichte 1, Verse 4 und folgende. Beim gemeinsamen Mahl gebot er ihnen, also Jesus seinen Jüngern, geht nicht weg von Jerusalem, sondern wartet auf die Verheißung des Vaters, die ihr von mir vernommen habt. Denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber werdet schon in wenigen Tagen mit dem Heiligen Geist getauft werden. Als sie nun beisammen waren, fragten sie ihn, Herr, stellst du in dieser Zeit das Reich für Israel wieder her? Also einen politischen Gedanken, den sie dabei hatten. Er sagte zu ihnen, es steht euch nicht zu, Zeiten und Fristen zu erfahren, die der Vater in seiner Macht festgesetzt hat. Aber ihr werdet die Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch herabkommen wird. Und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an die Grenzen der Erde. Wartet. Wartet, bis ihr die Kraft des Heiligen Geistes empfangt. Jesus wusste, dass wir diesen Auftrag, den er uns ja gegeben hat, geht hinaus, verkündet das Evangelium, geht bis an die Grenzen der Erde. Das können wir nur machen, wenn wir in seiner Kraft gehen. Also ich meine, sonst würden wir aus eigener Kraft, aus eigenem Antrieb loslaufen, vielleicht ausbrennen. Sollen wir dafür wirklich warten? Und wie lange dauert das? Ich meine, die Jünger hatten ja keine Ahnung. Ich meine, ein paar Tage ist ja so, oh, mal schauen. Warten, finde ich, ist auch so ein zunehmendes Problem bei uns in der Gesellschaft, weil alles, was wir haben wollen, können wir quasi per Klick sofort bekommen. Also, okay, nicht vielleicht ganz, aber mindestens Overnight Express, ne? Also, am nächsten Tag ist es da. Es ist alles irgendwie verfügbar für uns. Und ich glaube, wir neigen dazu, das zunehmend auch auf andere Lebensbereiche zu übertragen. Jemand anders, mit dem wir in Beziehung sind, der müsste ja eigentlich sofort sich verändern und wir wollen sofort das haben und denken daran und sofort der Urlaub und sofort das Auto und wie auch immer. Und jetzt sagt Jesus, wartet. Wartet erstmal. Haltet aus. Ihr wisst nicht wie lange, aber wartet erstmal. Und das ist wie so ein Spannungsfeld, glaube ich, in dem wir leben, dass wir auch lernen müssen auszuhalten, wo Jesus auf der einen Seite sagt, ich beauftrage euch zu gehen, was zu tun, was zu machen, anderen zu verkünden, was ich getan habe. Und auf der anderen Seite sagt er, wartet. Wartet erstmal. Wenn wir direkt losgehen, machen wir das häufig aus eigener Kraft. Es ist jetzt nicht grundlegend falsch, aber anstrengend. Jesus ruft uns, aus seiner Kraft zu leben, auf seine Kraft zu warten. Ja, wir sollen warten, aber das ist mir ganz wichtig, nicht bis Gott an unserer Stelle alles in unserem Leben löst und tut und macht. Weil das könnte ja auch der Gedanke sein. So, ja Gott, dann mach mal. Dann bin ich jetzt mal so fromm und warte, so wie du das geschrieben hast. Dann mach mal. Nee, wir haben schon unseren eigenen Job. Und Gott möchte auch, dass wir uns für unser Leben Verantwortung übernehmen. Aber er ruft uns, aus seiner Kraft zu leben. Uns ansprechen zu lassen von ihm. Und es ist ja schon spannend, dass Gott uns seine Kraft geben möchte, weil da heißt es ja, dass damit kommt ja einher, dass er uns beteiligen möchte an dem, was er vorhat. Er sagt ja nicht einfach so, ja, hier, ich gieße jetzt mal aus und ich mache und ich tue, sondern durch dich und durch dich und durch dich möchte ich diese Welt prägen und verändern. Wir alle sind gerufen, einen Unterschied zu machen, zu den Menschen um uns herum zu gehen oder ihnen Einblick zu geben in das, was Jesus in unserem Leben tut. Daran möchte Jesus uns beteiligen und dafür brauchen wir seine Kraft. Sogar uns gebraucht Gott, um den Menschen in unserem Umfeld nahe zu kommen. Egal, ob wir Gott gerade fühlen, egal, ob wir gut drauf sind oder schlecht drauf sind. Was wäre, wenn Gott da ist und alle bekommen es mit? Was wäre, wenn wir den Mut haben, zu warten, bis Gott zu uns redet und uns seine Kraft gibt? Bin ich bereit, mich von Gott ansprechen zu lassen? Immer wieder neu, immer wieder frisch, sozusagen jedes Mal das erste Mal für diese Situation? An diesem Punkt möchte ich mich in diesem Jahr aufmachen, in verschiedenen Situationen wieder neu zu warten auf Gottes Kraft, mich wieder neu ansprechen zu lassen, wieder neu mich danach auszustrecken, zu sagen, okay Gott, ich warte, bis du redest zu meiner Situation, in meine Zeit, in mein Umfeld und dann zu gehen und sagen, ja, dann bin ich bereit, dann will ich losgehen. Ich freue mich auf dieses Jahr, weil wir einige spannende Predigtserien auch in diese Richtung vorhaben. Wir werden demnächst starten mit einer Serie, wo es darum geht, wie kann ich eigentlich Gottes Stimme hören? Ich meine, vielleicht ist es für euch ein altes Thema. Ich bin seit 24 Jahren hier in dieser Gemeinde und davor war ich in einer anderen Gemeinde und im Kindergottesdienst und ich kenne das Leben nicht so richtig anders, als irgendwie an Gott zu glauben. Aber für mich ist es wie so eine Reise, dass ich Gott näher komme, dass ich mehr von Gott kennenlerne, dass ich seine Stimme immer mal wieder höre. Und das hört nicht auf und ich finde es immer wieder spannend. Und ich glaube, wir können immer wieder einen nächsten Schritt machen dabei. Wieder was dazulernen, was anderes hören, was Neues hören, uns neu ansprechen lassen. Und da freue ich mich einfach drauf, da nochmal so ein grundlegendes Thema mit uns allen irgendwo anzusprechen und es da aufzumachen. Eine andere Predigt, auf die ich mich freue, ist, wie besiege ich die Riesen in meinem Leben? Wie gehe ich mit Hindernissen um? Ist auch ein grundlegendes Thema, aber es macht uns unglaublich frei, in unserem Leben wieder aktiv zu werden. Und dann gibt es noch viele Seminare, die wir vorhaben. In 2 Wochen zum Beispiel kommt ein Team aus Speyer, auf das wir uns freuen, wo es darum geht, übernatürlich in meinem Alltag zu leben. Sagen wir gleich bei den Ansagen noch was zu. Und eine ganze Reihe einfach an Möglichkeiten, den ersten oder einen nächsten Schritt zu gehen. Nicht, weil wir ein anderer Mensch werden sollen. Das möchte ich nochmal irgendwie ansprechen. Sondern dass das, was Gott in uns hineingelegt hat, zum Glänzen kommt. Gott möchte in unserem Leben zunehmen und Gott möchte, dass wir aus seiner Kraft leben.
Und wir haben uns gefragt, was es bedeutet, aus seiner Kraft zu leben und nicht aus unserer eigenen. Mit dem Warten, das ist ja so eine Sache, der Heilige Geist ist ja da. Damals mussten sie warten, der Heilige Geist war noch nicht ausgegossen. Sie warteten diese 40 Tage auf Pfingsten hin. Heute ist der Heilige Geist da. Aber ich glaube, es heißt auch jeden Tag ein Stück innehalten, ihn hineinlassen in mein eigenes Leben, bewusst machen, dass er da ist. Vorhin diese kleine Übung mit dem Aufstehen, probiert das mal, auch vor eurer stillen Zeit. Einfach mal aufstehen und sich bewusst machen, ich stehe vor dem lebendigen Gott. Er ist jetzt da. Es ist auch so ein kleines Warten. Aber oftmals hetzen wir so in einen Tag und es ist eine ganz kleine Geste. Sagen, ja, du bist jetzt da und ich stehe vor dir. Und er erfüllt mich mit seiner Kraft. Oder eben beim Einkaufen, beim Autofahren, beim Begegnungen, in Gremien, wo wir sind, in Arbeitsteams, beim Sport, sich bewusst zu machen, ja, er ist da, er ist in mir und er darf auch Raum haben in mir. Und wenn ich weiß, er ist in mir, dann kann ich auch aufrecht durchs Leben gehen. Dann brauche ich mich nicht zu ducken vor irgendwelchen schwierigen Situationen, denn er ist ja in mir. Ich kann aufrecht gehen. Also das bedeutet für mich auch dieses alltägliche Warten. Das kann ein paar Sekunden sein, innezuhalten. Sagen, ja, du bist jetzt hier. Du bist jetzt hier, breite dich aus und wirke du. Was heißt das noch? Es heißt für mich auch Dankbarkeit. Im Danken liegt Kraft. Ich begleite gebetsmäßig gerade zwei Menschen, die jetzt woanders leben, die eine ganz schlimme Chemo durchmachen und die eine ganz schlimme Prognose haben in ihrer Krebserkrankung. Und letztens saß ich so für mich, da habe ich jetzt nicht an die beiden gedacht, sondern ich habe für mich gebetet und auf einmal hat mich eine tierische Dankbarkeit darüber erfüllt, dass ich lebe. Danke Gott, dass ich lebe, dass ich gesund bin. Danke, das ist nicht selbstverständlich. Wie oft sagen wir, wie kann es sein, dass Gott das zulässt, dass diese beiden lieben Menschen jetzt so krank sind? Aber kommen wir eigentlich auf den Gedanken, mal zu sagen, wie kann es eigentlich sein, dass es mir so gut geht? Ich habe das überhaupt nicht verdient, dass ich gesund bin, dass ich lebe, dass ich noch so viel Kraft habe. Dankbarkeit. Wieso geht es mir so gut? Wäre auch mal eine Frage an Gott. Das heißt auch immer wieder, Schritte im Gehorsam gegenüber Gott zu gehen, auch dann, wenn es mir nicht gefällt. Oder einfach Zeuge sein, das genügt.
Einfach Zeuge sein heißt auch, das, was ich eben schon mal so angerissen hatte, in meinem täglichen Leben mit den Höhen und Tiefen Menschen Einblick geben, was ich tue, wo ich stehe. Einfach weil unser Leben lauter spricht als unsere Worte. Und in dem Zusammenhang möchte ich noch einen abschließenden Punkt ausführen. In Johannes Kapitel 13, Vers 35 lesen wir davon, dass an der Liebe zueinander die Welt erkennen wird, dass wir Jesus nachfolgen. Also an der Art, wie wir Christen Beziehungen leben, erkennt die Welt, wer Gott ist. Die Menschen bekommen Gott dort mit, wo wir Beziehungen leben, die von der Nähe und von der Liebe Gottes geprägt sind. Das fängt im Kleinen an, also der Beziehung zu mir selber. Da muss ich gar nicht weit gucken, das ist direkt schon hier. Aber dann auch die Beziehung zu Gott und zu den vielen Menschen um mich herum. Zu meiner Partnerin, meiner Familie, meinen Freunden, meinen Kollegen, der Bedienung beim Bäcker oder wer auch immer um mich herum gerade ist. Jesus nachzufolgen heißt in allen Lebensbereichen Beziehungen zu leben, die geprägt sind von der Liebe Gottes. Das klingt so sanft, so nett irgendwie, ne? Aber ich versuche mir bewusster zu machen dieses Jahr, was da eigentlich hintersteckt. Wie müssen denn meine Beziehungen aussehen, dass andere erkennen können, dass Gott gegenwärtig ist, dass er da ist, dass sie anderen das wahrnehmen können, dass Gott in meinem Leben präsent ist. Und so möchten wir dieses Jahr bewusster in Beziehungen investieren, auch in der Gemeinde. Ist uns wichtig. Und das heißt auch für uns, weniger aus Aufgaben heraus oder aus Strukturen heraus irgendwie zu leben oder weil man Gemeinde halt so lebt, sondern wir wollen bewusst auf Beziehungen schauen und da rein investieren. Wir wollen auch uns danach ausstrecken, Beziehungen zu leben in unserem Umfeld und dazu auch gegenseitig ermutigen. Immer mal wieder dieses Jahr wird dieses Thema hochkommen. Und für den einen heißt es vielleicht, einen Schritt zu gehen, sich selber nicht mehr so unbedeutend zu sehen. So diese Beziehung zu sich selber zu pflegen. Für jemand anderes vielleicht, Gott im Alltag stärker reinzulassen. Sagen, Gott, ich erlaube dir, dass du mich ansprichst. Heute. Heute den Tag kann ich überblicken. Da erlaube ich dir, dass du mich ansprichst. Für jemand anders heißt es vielleicht, darum zu beten, eine Gelegenheit zu schenken, dass wir über den Glauben reden können. Vielleicht ist auch dein Punkt, Gottes Liebe in die Beziehung zu deiner eigenen Familie reinzubringen. In deine Partnerschaft vielleicht. Oder am Arbeitsplatz konkreter biblische Werte zu leben. Auch dort geht es um Beziehung. Und auch dort möchte Gottes Kraft durch uns sichtbar werden. Was wäre, wenn Gott da ist und alle bekommen es mit?
Das wünschen wir uns. Dafür wollen wir beten. Dafür wollen wir hoffen in diesem Jahr und danach wollen wir uns ausstrecken. Ein paar Fragen zum Schluss. An welche Menschen oder Situationen denke ich, wenn ich den Satz höre, stell dir vor, dass Gott da ist und alle bekommen es mit? Wo habe ich schon erlebt, dass Gott mich gebraucht hat, Menschen in meinem Umfeld anzusprechen? Und wie kann ich andere in meinem Leben teilhaben lassen? Lasst uns ein bisschen darüber nachdenken. Jesus, du bist ja da. Wir müssen uns das nicht vorstellen als etwas Irreales, sondern es ist real. Du bist da, du bist hier und du bist in all denen, die sich dir anvertraut haben. Und Herr, als erstes bitten wir dich, dass du uns das bewusst machst, dass du da bist, dass du lebst, dass wir es selber wieder bemerken, dass wir selber mehr wieder wahrnehmen von dir und dass wir selber wieder mehr ausgefüllt sind von dir, dass wir selber wieder mehr wissen und uns bewusst machen, was du uns alles geschenkt hast und was nicht selbstverständlich ist. Dafür zuerst mal danke.
Und wir halten dir auch unsere ganzen Schwächen hoch. Da, wo wir sagen, da können wir es nicht. Da brauchen wir deine Kraft. Da fällt es uns schwer, Menschen in unser Leben reingucken zu lassen, unsere Tiefen auszuhalten. Da ringen wir mit dir, Jesus. Das halten wir dir hoch. Jesus, und wir danken dir aber auch für all die Momente, wo du uns begegnet bist, wo du uns Kraft geschenkt hast, wo du ja sogar uns gebraucht hast, um den Menschen in unserem Umfeld zu begegnen. Wir danken dir für die Gespräche, die wir haben konnten, für die Umarmung, die wir weitergeben konnten. Bitte komm du da hinein und vergrößere das in unserem Leben. Jesus, schenk uns ein neues Bewusstsein für dich. Schenk uns Gelegenheiten, von dir zu sprechen. Einfach dort zu erzählen, wo wir sind, was du in unserem Leben tust, auf eine Art, wie die Menschen um uns herum das ja aufnehmen können. Hilf uns, eine Sprache zu finden, die nicht irgendwie abgehoben ist, sondern die berührt.
Vater, und wir bitten dich für unser Umfeld, dass du den Menschen in unserem Umfeld, an die wir jetzt gedacht haben, dass du da diese Sehnsucht nach dir freilegst. Herr, du hast diese Sehnsucht in jeden Menschen hineingelegt, diese Sehnsucht nach erfülltem Leben, die letztlich eine Sehnsucht ist nach dir. Leg sie frei. Herr, auch das können wir ja nicht machen. Und gleichzeitig bitte ich dich, dass wir die Menschen finden, die suchen, dass wir sie entdecken und dass wir nicht scheuen, ihnen etwas von dir und deiner Liebe weiterzugeben. Vater, wir bitten dich, dass am Ende dieses Jahres in diesem Gottesdienst mehrere Menschen sind, die sich im Laufe von 2019, die dich kennengelernt haben, in dieser Zeit und wo du uns als ein Werkzeug gebraucht hast. Darum bitten wir dich, Herr.
Und segne uns bitte mit deiner Kraft. Jesus, ob wir sie gefühlt brauchen oder nicht brauchen. Wir wollen wirklich auch mit unserem Verstand sagen, wir brauchen deine Kraft, weil wir den Auftrag sonst nicht leben können. Begegne du uns heute und in der kommenden Woche.
Amen.